Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute sprechen wir über ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt: Biohacking im Alltag. Wie können wir gesunde Ernährungsroutinen, gezielte Bewegung und Sport und das richtige Mindset in unseren Alltag integrieren, um unsere Leistung zu steigern und langfristig gesund zu bleiben? Ich freue mich sehr, heute Martin Kratzer bei uns zu haben. Martin ist nicht nur Managing Director bei Biogena One, sondern auch Strength and Conditioning Coach, Ex-Profi-Athlet und ein führender Experte für Biohacking und High Performance. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie Biohacking nicht nur die Leistung steigert, sondern uns auch hilft, gesünder zu leben und die richtigen Gewohnheiten zu etablieren. Lieber Martin, herzlich willkommen. Es ist großartig, dich heute hier zu haben.
Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch.
Wunderbar, lass uns direkt starten. Ich habe viele Fragen an dich vorbereitet. Und zwar, Martin, du hast einen beeindruckenden Hintergrund als Ex-Profi-Athlet und bist heute ein gefragter Experte für High Performance. Was hat dich ursprünglich zum Thema Biohacking geführt und wie hat es deine eigene Gesundheits- und auch deine Leistungsreise verändert?
Gut, mein Weg zum Biohacking, das war so ein bisschen ein natürlicher Evolutionsprozess, würde ich sagen, aus dem Leistungssport heraus. Das heißt, als Kugelstoßer, der ich ja früher einmal war, jetzt ja schon länger im Ruhestand, habe ich ja nicht die idealen Voraussetzungen gehabt. Das heißt, ich war nicht der Größte, nicht der Schwerste, nicht der mit den perfekten genetischen Voraussetzungen. Aber ich war immer bereit, sozusagen etwas tiefer zu gehen als andere, Dinge zu hinterfragen, ob das jetzt dann gewisse Trainingsphilosophien waren oder Ernährungsphilosophien und dann eben meine Herangehensweise an Training, Regeneration und Ernährung eben zu optimieren. Und ich denke, dass ich das, was ich relativ früh verstanden habe, ist, dass High Performance nicht nur aus hartem Training besteht, weil das machen viele, sondern auch gewisse Details extrem wichtig sind. Das heißt Schlaf, Ernährung, Regeneration, Mikronährstoffversorgung, hormonelle Balance, Stressmanagement und auch die Fähigkeit, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Und Biohacking, wie es ja gern genannt wird, das war für mich jetzt nie sozusagen ein Trend, sondern immer so ein Werkzeugkasten, um eben das volle Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, anfangs war es mehr ein Mittel, um trotz meiner jetzt, sage ich mal, nicht optimalen Voraussetzungen im Sport erfolgreich zu sein. Und später ist dann ein Ansatz geworden, um leistungsfähig zu bleiben, gesund zu altern und eben anderen Menschen auch den Zugang zu diesem Wissen zu ermöglichen. Und da war mir immer wichtig, dass das jetzt nicht in extremen, unpraktikablen Routinen sozusagen endet, sondern so ein bisschen Biohacking mit Maß und Ziel. Also das war so ein bisschen mein wahrscheinlich pragmatischer Ansatz, der, glaube ich, im echten Leben auch sehr gut funktioniert.
Klingt nach einem sehr entspannten Biohacking-Verständnis, lieber Martin. Würdest du da vielleicht noch einen Schritt tiefer gehen und uns deine Grundprinzipien erläutern, die du verfolgst, um deine persönliche Lebensqualität und auch deine Leistung tagtäglich zu optimieren?
Gerne. Und ja, du merkst schon, ich muss immer ein bisschen länger ausholen, weil mir das Thema ja sehr beschäftigt und auch meine Leidenschaft ist. Aber das Gute ist, dass die Hörer ja dann einfach vorspulen können oder wie auch immer, wenn es nicht zu langatmig wird. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Biohacking, viele sehen ja Biohacking so ein bisschen als Sammlung von teuren Gadgets, Eisbaden, Eisschwimmen, irgendwelchen experimentellen Supplements. Und für mich ist es aber einfach, sozusagen die Spielregeln des eigenen Körpers zu verstehen und bewusst zu steuern. Das heißt, wie du dich fühlst, wie du performst und langfristig dann auch gesund bleibst. Und vieles von dem passiert bei mir von Anfang an Grundprinzip. Das heißt, 80% Basics, 20% dann noch Optimierung. Das bedeutet, dass ich mich zuerst wirklich auf diese fundamentalen Säulen konzentriere, bevor ich dann an diese Feinjustierungen gehe und die würde sagen, 5 wichtigsten Grundpfeiler meines Biohacking-Ansatzes sind einmal Schlaf, einmal extrem wichtig, dann Ernährung, intelligentes Training, Mindset und Stressmanagement und Regeneration, beziehungsweise auch alles, was Longevity eben betrifft. Das heißt, Kälteexposition, also Kältesauna, wie ich es auch manchmal nenne, bis zur normalen Sauna, aber auch gezielte Mikronährstoffoptimierung sind, denke ich, wichtige Punkte. Und Biohacking ist für mich jetzt eben kein Extrem, sondern wirklich die bewusste Gestaltung meines Alltags, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Umsetzbarkeit.
Du hast gerade auch etwas über die Kombination von unterschiedlichen Puzzleteilen gesprochen, jedenfalls von Ernährung, Bewegung, Sport und aber auch Mindset. Wie wichtig ist denn diese Kombination für dich, um eine ganzheitliche Verbesserung deiner Gesundheit und auch deiner Performance zu erreichen? Und weil du die Ernährung auch schon angesprochen hast, welche Rolle spielt die Ernährung explizit für dich?
Gut, das ist auch eine große Frage. Ich versuche es im Rahmen meiner Möglichkeiten kurz zu beantworten. So wie du gesagt hast, es ist ein bisschen wie ein Puzzle. Wenn du nur jetzt einen Teil optimierst, dann bleibt das Gesamtbild immer ein bisschen lückenhaft. Das habe ich jetzt in meiner Karriere als Sportler sehr oft erlebt. Weil was ist Training ohne gute Ernährung? Nicht viel, du stagnierst dann oder verletzt dich, weil zum Beispiel im Training, du gibst alles, hast aber hohe Krampfneigung, weil da gewisse Elektrolyte fehlen zum Beispiel. Gute Ernährung ohne Schlaf funktioniert auch nicht wirklich, weil du fühlst dich dann trotzdem müde, auch wenn du dich gut ernährst. Und mentaler Fokus ohne körperliche Gesundheit funktioniert auch nicht, weil deine Performance dann trotzdem langfristig einbricht. Das heißt, alles greift aus meiner Sicht ineinander, aber Ernährung ist sicher der größte Hebel, weil je nach Ernährungsform, aber zumindest einmal am Tag führt jeder Nahrung zu. Das heißt, er kann einmal am Tag unter Anführungszeichen daneben greifen, mindestens. Und beim Sport ist es so, die wenigsten trainieren einmal täglich, was grundsätzlich auch positiv ist. Und Ernährung ist deswegen auch der größte Hebel, weil es ja die Zellfunktionen, die Hormone, das Entzündungslevel und auch die Energieversorgung beeinflusst. Und da ist es ganz egal, ob es um Business geht, um Sport oder Alltag. Du brauchst eine Ernährung, die dich jetzt nicht ausbremst, sondern aus meiner Sicht unterstützt. Und bei mir ist es so, dass meine Ernährung jetzt zu 80% darauf basiert, dass ich besser performe, sozusagen den Treibstoff gibt für den Alltag und eben gesund zu bleiben. Und 20%, würde ich sagen, ist dann sozusagen dieser Genießen-Effekt. Heißt jetzt aber nicht, dass die 20% der Ernährung bei mir aus Pizza oder Eis besteht, obwohl ich das auch sehr gern habe, muss ich sagen. Gott sei Dank gibt es auch Nahrungsmittel, die mir gut schmecken und sich auch positiv auf die Gesundheit auswirken. Und was ich über die Jahre vielleicht noch ergänzend gelernt habe, ist, dass es nicht um Perfektion geht, sondern wirklich um smarte und leicht umsetzbare Routinen. Wenn man sich auf diese Basics konzentriert und dann individuell optimiert, dann steigert man die Performance und Progression geht für mich immer über Perfektion. Das ist auch noch so. Sei noch am Ende hinzugefügt.
Ein super Keysatz. Die ausgewogene Ernährung und auch Ernährungsprinzipien sind definitiv ein sehr vielseitig diskutiertes Thema. Martin, gibt es aus deiner Sicht universelle Ernährungsgrundsätze, die für die meisten gesunden Menschen sinnvoll sind und wo grundlegende Einigkeit unter Ernährungsexperten herrscht?
Da vielleicht auch vorweg, also ich bin jetzt kein Freund von so dogmatischen Zugängen. Das heißt, mir ist es auch egal, ob jemand Low Carb, High Carb, No Carb, Vegan, Carnivore, was auch immer sich ernährt. Ich habe selber in der Familie Menschen, die ich liebe, die sich glutenfrei und vegan ernähren. Ich für meinen Teil habe wieder ein bisschen einen anderen Zugang. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man mal sagt, okay, was sind jetzt diese, so wie du sagst, Ernährungsprinzipien, wo sind sich der Großteil der Ernährungsexperten einig? Und eins ist, glaube ich, proteinreiche Ernährung. Das heißt, das ist einmal etwas, was ich sehr oft sehe, dass es unterschätzt wird. Es ist jetzt zwar im Trend, das ist positiv, man sieht schon alle Supermärkte überall, High Protein, aber es wird noch oft unterschätzt und das ist extrem wichtig für halt der Muskelmasse, Regeneration, mehr Energie und so weiter. Das zweite sind weniger verarbeitete Lebensmittel. Alles, was stark verarbeitet ist und Zusatzstoffe enthält, bringt langfristig Nachteile für den Stoffwechsel und auch das Mikrobiom. Und es gibt jetzt auch relativ neue Studien, die auch zeigen, dass man auch mehr isst, wenn man fast nur hochverarbeitete Lebensmittel isst, also bis zu 500 Kalorien pro Tag. Auch das ist ein Faktor, den man da mit einbeziehen sollte. gute Fette statt Industrieöle. Das ist auch etwas, was ich gemerkt habe. Omega-3 wissen wir, denke ich, alle, wie wichtig das ist, egal ob aus Fischöl oder Algenöl gewonnen. Das Problem ist einfach, dass das normale Fleisch und auch der durchschnittliche Fisch, wenn das jetzt an kein freilebender Fisch oder wirklich ein gut behandeltes Tier ist, dann ist der Anteil an, jetzt nenne ich es gar nicht an Omega-3-Fetten, aber einfach an gesunden Fetten, relativ gering. Und dementsprechend bin ich da ein Freund auch von Supplementierung in dem Fall. Oder was auch ganz gut ist, also Wild zum Beispiel ist extrem wertvolles Fleisch. Leider bin ich selber kein Jäger und habe nicht immer Zugang. Aber Wild hat teilweise mehr Omega-3-Fettsäuren als ein sozusagen schlecht behandelter Fisch, nennen wir es einmal so. Ja. Also das vielleicht auch noch. Dann Darmgesundheit nicht unterschätzen, wissen wir auch. Präbiotika, Probiotika, ballaststoffreiche Lebensmittel unterstützt nicht nur die Verdauung, sondern auch die mentale Gesundheit. Dann mehr Abwechslung in der Diät, also in der normalen Ernährung. Das ist auch etwas, was ich, wenn ich meine Kunden beim Personal Training oft gefragt habe, okay, was esst ihr zum Frühstück? Dann kommt oft immer dieselbe Antwort. Und das heißt, man sieht dann einfach, dass die Variation fehlt. Die meisten Menschen essen immer die 20, 30 Lebensmittel pro Woche. Und das ist einfach zu wenig. Dann ein wichtiger Punkt, mehr Gemüse essen, vor allem Gemüse. Beim Obst tun sich die Leute ja etwas einfacher, aber was Gemüse betrifft, rein wenige diese 5 Stück Obst und Gemüse. Und ich bin da eher Freund schon von einer Verdoppelung, auch Bezugnahme auf Empfehlungen vom King's College in London. Dann Timing und Insulinsensibilität, das heißt, da ist vielleicht auch noch so ein kleiner Irrglaube, Kohlenhydrate am Abend sind grundsätzlich kein Problem, sondern sogar eigentlich positiv, weil es dann die Serotoninausschüttung unterstützt und damit den Schlaf sehr oft verbessert. Aber es kommt auf die Form der Kohlenhydrate an. Wenn das jetzt kurzkettige Kohlenhydrate sind, dann kann das natürlich wieder einen negativen Einfluss auf den Insulinspiegel haben und dadurch auch zu einem schlechteren Schlaf führen. Das heißt, abschließend, keep it simple, aber wirkungsvoll sozusagen.
Das heißt, was empfiehlst du für den Abend, fürs Abendessen?
Also fürs Abendessen unterscheidet sich gar nicht so viel von untertags, aber am Abend würde ich sagen, also wenn Kohlenhydrate, dann abends, das können Kartoffeln sein beispielsweise, oder auch, es gibt ja auch durchaus einiges an anderen Gemüsesorten, die auch an kohlenhydratreichen Anteil haben. Es kann auch mal eine gute Kürbiscremesuppe oder wie auch immer sein, aber für mich ist immer wichtig, immer kombiniert mit einer guten Portion Eiweiß. Also das ist mir auch wichtig. Und wenn dann noch so gesunde Fette dabei sind, wunderbar.
Und abgerundet auch die Frage zur Empfehlung zum Thema Trinken, Hydration.
Also da würde ich sagen, den Morgen immer beginnen mit zumindest 300 Milliliter Wasser. Und untertags, das ist natürlich jetzt auch sehr abhängig vom Körpergewicht, vom Lifestyle, was man pflegt, aber das, was ich halt einmal gemerkt habe, ist auch nicht immer, aber öfter, dass Frauen zu wenig trinken. Bei Männern ist es oft eher das Thema, dass sie oft das Falsche trinken. Aber also ich würde trotzdem empfehlen, unter 2 Litern sollte niemand liegen. Und ich persönlich bin aber sicher bei 5 bis 6 Liter am Tag an Flüssigkeit. Ich fühle mich damit wohl und ich merke, wenn ich auf nur 3 bis 4 Liter gehe, dass dann so leichte Kopfschmerzen sich bemerkbar machen und einfach Leistungseinbußen. Und ja, Studien sagen, dass man eigentlich mit 3 bis 4 Liter, dass da eigentlich fast alle gut unterwegs sind. Für mich persönlich funktioniert es nicht. Also ich brauche einfach mehr an Flüssigkeit. Am Abend würde ich eher versuchen, dann die Flüssigkeitsmenge zu reduzieren, damit man dann den Schlaf nicht unterbricht in der Nacht. Also eher morgens bis am Nachmittag relativ viel trinken oder mehr trinken und gegen Abend eher reduzieren.
Danke, Martin, fürs Teilen von deinen profunden Wissensschatz, aber auch für die sehr praxisorientierten Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommen wir auch schon zum Kernstück unseres Gesprächs. Biohacking, Bewegung, Ernährung und Mindset im vollen Fokus. Diese Themen sind essentiell, um nicht nur gesund zu leben, sondern auch, um das volle Potenzial unseres Körpers und Geistes auszuschöpfen. Ganz im Sinne von Biogena Claim My Best Health. Dazu habe ich einige spannende Fragen vorbereitet, Martin, die uns tiefer in diese Themen eintauchen lassen. Bist du bereit?
Ich bin ready, ja.
Dann legen wir los. Martin, Biohacking ist ja oft mit einer wissenschaftlich fundierten Herangehensweise verbunden, die du auch schon genannt hast. Welche wissenschaftlichen Prinzipien oder Erkenntnisse sind aus deiner Sicht die Grundlage deiner Biohacking-Philosophie und wie setzt du diese konkret im Alltag um? Zwei Fragen auf einmal.
Okay, also mein Biohacking-Ansatz basiert eigentlich immer auf einer klaren Regel. Das heißt, die Praxis muss die Wissenschaft, aber auch umgekehrt, die Wissenschaft muss die Praxis treffen. Das bedeutet, dass ich mich durchaus auf wissenschaftliche Studien stütze, aber gleichzeitig auch überprüfe, was das dann in der realen Welt auch wirklich davon funktioniert. Und jetzt nenne ich da ein paar Beispiele, um das einfach einmal ein bisschen auch wieder praxisnah sozusagen deutlich zu machen. Mein Mentor Charles Poliquin, das war der erfolgreichste Krafttrainer aller Zeiten, der hat zum Beispiel eine bestimmte Krafttrainingsform, das nennt sich Cluster Training, 1989 schon mit seinen Athleten eingesetzt und hat damit mehrere Olympiasieger unter Anführungszeichen produziert. Und irgendwann, ich glaube, es war um 2016, ist dann eine wissenschaftliche Studie herausgekommen, die dann das Ganze belegt hat. Und er hat dann gesagt, okay, wenn er jetzt dann da 15 bis 20 Jahre gewartet hätte, bis das wissenschaftlich passiert und überprüft ist, dann hätte er einige Olympiasieger nicht sozusagen produziert. Anderes Beispiel, man kennt es noch von Beispiel BPA, Bisphenol A. Auch da hat er mir schon vor 20 Jahren empfohlen, dass man zum Beispiel die Einkaufszettel im Supermarkt nicht mitnimmt. Damals war auch der Bisphenol A-Anteil extrem hoch und jetzt ist man sich ja auch in der Wissenschaft einig, dass Bisphenol A sich durchaus schädlich auswirkt und ist ja schon in vielen Dingen auch verboten. Und vor 4 oder 5 Jahren hat die EU jetzt dann auch eine Regelung eingeführt, dass in den Einkaufszettel der Bisphenol A-Anteil nur mehr ein gewisses Level haben darf. Das heißt, die EU hat da reagiert, aber erst halt relativ spät. Zweites Beispiel, Amalgam. Kennt man auch, da bin ich auch belächelt worden, ich weiß noch, als meine Frau oder wo wir uns entschieden haben, dass wir ein Kind bekommen wollen, haben wir gesagt, okay, wir optimieren auch da und die hat dann auch die Amalgamplomben entfernen lassen, die war dann beim Zahnarzt und habe gebeten, aber bitte mit Kofferdarm, das muss eine ordentliche Entfernung sein, weil ansonsten schadet das mehr, als wie es hilft und da bin ich auch sozusagen sehr oft belächelt worden und jetzt im Nachhinein wissen wir, okay, mit heuer, deswegen gibt es ja auch große Diskussionen gerade, ist Amalgam grundsätzlich verboten als Plombe. Das heißt, auch da hat sich sozusagen, hat es ein bisschen gedauert, bis es dann in der Wissenschaft und auch sozusagen in Form von Verboten auch angekommen ist. Und bei Krafttraining und Ernährungsstudien bin ich grundsätzlich immer sehr vorsichtig, weil wenn man sich's anschaut, bei Krafttraining beispielsweise, es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie mache mit Studenten, die mehr oder weniger motiviert sind, oder ich mache das mit Hochleistungssportlern. Das ist ganz ein anderer Output, der da rauskommt. Und bei Ernährungsstudien wissen wir auch, wenn da oft mit Ernährungsprotokollen gearbeitet wird, die Leute wissen oft nicht mehr, was sie gestern wirklich alles gegessen haben oder sozusagen lassen Teile weg, ob bewusst oder unbewusst. Und deswegen so meine Prinzipien, sagen wir mal so ein bisschen Pareto-Prinzip, das gilt auch da, das ist jetzt nicht unbedingt 100% wissenschaftlich, aber es ist einfach 80% des Erfolges kommen von 20% der Maßnahmen. Dann, was mir auch noch gefällt, ist so dieses Prinzip der kontrollierten Herausforderungen bei Reizen, also jetzt mit Kälte. Also wir wissen ja, dass Kälte und Wärme sich positiv auswirken kann. Auch Fasten kann durchaus sich positiv auswirken, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Nicht alles ist da immer optimal. Und Krafttraining auch, weil es einfach den Muskelaufbau stimuliert, für die Hormonbalance wichtig ist und auch für die Langlebigkeit. Anderer wichtiger Punkt ist ein bisschen das Leben im Einklang mit der inneren Uhr. Das heißt, das ist die Wissenschaft der Chronobiologie, dass man einfach auch da schaut, okay, was brauche ich morgens, was brauche ich abends, wie schaut meine Ernährung aus, untertags. Ein wichtiger Punkt, den haben wir vorher schon einmal kurz erwähnt, eben Blutzucker, Insulinsensibilität, das Gamechanger, Darmgesundheit. Ja, also gibt es Vielzahl von Dingen. Wie gesagt, Wissenschaft ist für mich immer die Basis, aber man muss auch immer schauen, und dazu gehört einfach, dass man Praxis und Wissenschaft kombiniert. Und ich versuche es auch immer selber, bevor ich irgendwas weiterempfehle, dass ich es dann am eigenen Leibe sozusagen auch ausprobiere.
Mhm. Und zu sehen, ob es für dich funktioniert und genau, praxiskompatibel ist.
Genau.
Du hast dann auch einen sehr starken Fokus auf Bewegung und Sport, nicht nur als Fitness, sondern als Teil deines gesunden Lebensstils. Welche Rolle spielt denn Sport für dich, speziell das angesprochene Krafttraining im Biohacking und für die Förderung auch von der Langlebigkeit?
Okay, da bin ich jetzt natürlich etwas biased, weil ich wirklich Krafttraining ja auch liebe sozusagen. Aber es ist sicher die ultimative Anti-Aging-Strategie. Warum? Erstens einmal, es ist die beste Versicherung gegen die Alterung, weil die Studien zeigen ganz klar, je mehr Muskelmasse du im Alter hast, und jetzt rede ich nicht von dem typischen Bodybuilder, ja, sondern einen normalen Menschen, desto geringer ist das Risiko für chronische Krankheiten, für Stürze, aber auch für Demenz. Muskelmasse ist zusätzlich noch ein metabolisch aktives Gewebe, das heißt, es verbrennt mehr Kalorien, ist blutzuckerstabilisierend und optimiert auch die Hormone. Das ist einmal der erste große Punkt. Das zweite eben, ist schon kurz erwähnt, im Hormonhaushalt wird jung gehalten. Also wir wissen, dass regelmäßiges Krafttraining den Testosteronspiegel bei Männern und Frauen auf einem guten Niveau halten kann. Also auch dieses, es ist zum Beispiel richtig, dass beim Mann ab einem gewissen Alter der Testosteronspiegel sinkt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in der Realität sehr oft vorkommt. Ja. Sondern das passiert, auch ist ein bisschen dieser Zusammenhang, dass Menschen sind sehr oft inaktiv, man verliert an Muskelmasse mit der Zeit und die Frage ist, ob der Testosteronspiegel sinkt, wenn man grundsätzlich sich über die Zeit einfach schlechter ernährt und einfach weniger tut oder umgekehrt. Also da gibt es verschiedene Theorien. Krafttraining verbessert die Insulinsensitivität, es steigert Dopamin und Serotonin, das heißt, sorgt für bessere Laune und es ist auch, das heißt jetzt nicht, dass das andere schlecht ist, aber aus meiner Sicht effektiver als Ausdauertraining für die Langlebigkeit. Das Beste ist noch immer die Kombination aus beiden. Ja. Das heißt, aber was man sieht, es gibt ausreichend Studien, dass die Maximalkraft und zum Beispiel die Griffkraft mit der Lebenserwartung korrelieren. Also, um auf den Punkt zu kommen, praktische Umsetzung, wenn man die Möglichkeiten hat, 2 bis 4 Mal pro Woche gutes Krafttraining zu machen, ergänzt durch gewisses Ausdauertraining. Das muss jetzt nicht immer hochintensiv sein. Ich würde sagen, Bewegung ist eigentlich das Wichtigste. Ob es dann 8.000 Schritte sein oder 12.000 Schritte, das hat jetzt nicht die große Relevanz, aber Bewegung ist einfach wichtig.
Und die Regelmäßigkeit der Bewegung, wenn ich die richtig verstanden habe.
Absolut, absolut. Ja.
Eine Frage für die Newbies in Sachen Biohacking. Was würdest du jemand raten, der gerade mit Biohacking und auch gezieltem Training beginnen möchte?
Vielleicht da vorweg, die Ratschläge, die ich jetzt gebe, muss man natürlich immer individuell zuschneidern. Auf was will ich da hinaus? Also nehmen wir einmal das Beispiel Schlaf. Wenn jemand schlecht schläft, dann würde ich einmal damit beginnen, okay, die Analyse, warum ist das so? Kann er nicht einschlafen oder kann er nicht durchschlafen? Das macht einen gewaltigen Unterschied. Ist es die mangelnde Schlafqualität oder ist es die Quantität? Und wenn man jetzt zum Beispiel sich wirklich, wenn man jetzt sagt, Fokus ist auf Schlaf, dann würde ich einmal allgemein empfehlen, wenn man damit ein Problem hat, zum Beispiel kein blaues Licht, circa 1 Stunde zumindest vom Schlafen gehen oder Blaulichtfilter zu nutzen. Ich persönlich nutze diesen Ratschlag nicht, weil ich einfach gut schlafe. Ich habe kein Problem damit und deswegen fokussiere ich mich auf andere Dinge. Ja. Mögest in der Früh Sonnenlicht danken, am Abend Dinge wie Magnesium, Glycin, gewisse Adaptogene, Pilze einzunehmen, hilft auch in gewissen Bereichen. Auch die Frage, um nochmal zurückzukommen, kann ich nicht einschlafen am Abend, weil ich zum Beispiel den ganzen Tag so viel Stress gehabt habe, dann macht es vielleicht auch Sinn, einmal den Cortisolspiegel über den Tag zu messen, ja, und einfach mal ein Profil zu machen und zu schauen, liegt da die Ursache? Und wenn ich jetzt einen allgemeinen Tipp noch geben darf, dann ist es Schlafen wie in einer Fledermaushöhle. Das heißt, kühl, trocken, hoffentlich ruhig. Und was ich auch empfehle, ist die Messung, also das haben wir zum Beispiel gemacht, wo wir in die Wohnung eingezogen sind, die Messung durch einen Baubiologen, der sich einfach noch einmal anschaut, okay, wie schaut es aus mit der Strahlung? Das heißt, elektromagnetische Strahlung, Elektrosmog, eine Vielzahl von Dingen. Und ich will da jetzt nicht in den esoterischen Bereich rein, aber es ist einfach so, dass zum Beispiel mit Elektrosmog, der eine ist sensibler auf etwas, der andere weniger sensibel. Und wenn man jetzt schon viel Geld in eine Wohnung investiert oder in gewisse Dinge, dann sollte man sich für seine eigene Gesundheit das auch wert sein, dass man vielleicht einmal am Baubiologen die Räumlichkeiten durchchecken lässt. Das wäre jetzt für Schlaf, für Ernährung wäre ein Tipp, mit einem proteinreichen Frühstück zu starten. Also das wäre so ein einfacher Biohack. Das heißt zum Beispiel Eier, Lachs und Nüsse oder Eier oder Lachs und Nüsse. Gibt auch vegane Optionen. Dann Junkfood eben zu vermeiden und Softdrinks. Intervallfasten bin ich vorsichtig. Auch da vielleicht, um in die Praxis reinzugehen. Es kommt darauf an, wie man das Ganze auch macht. Wenn ich primär in der Früh und zum Mittag sozusagen mein Essen zuführe und dann faste, dann habe ich eigentlich nicht viel dagegen. Wenn es aber so ist, und so wäre es jetzt bei mir, also ich bin jemand, der gerne am Abend isst, und wenn ich den ganzen Tag faste und dann am Abend diese große Mahlzeit habe, dann wird mein Schlaf darunter leiden. Zumindest in einem gewissen Bereich. Das heißt, es ist nicht das Optimum. Und wenn es jetzt wirklich um Performance geht für Leistungssport oder Sonstiges, dann halte ich vom Intervallfasten nicht so viel. Wenn es um das Thema Autophagie geht, dann können solche Fastentage immer wieder sicher Sinn machen. Auch da geht es, glaube ich, um diese Flexibilität. Bewegung haben wir schon besprochen. Das heißt, gewisse Anzahl von Schritten pro Tag, gewisse Anzahl von Krafteinheiten pro Tag. Und dann noch ein wichtiger Punkt ist dieses Thema mentale Klarheit, Stressmanagement. Da gibt es das sogenannte Journaling oder auch Meditation, was bei vielen funktioniert. Nutze ich es persönlich? Nein, weil ich eben, wie gesagt, kein Problem. Also ich schlafe gut ein und ich bin mit mir soweit im Reinen. Aber viele nutzen das und da funktioniert es gut. Wenn ich etwas nutze, um sozusagen einen stressreichen Tag ein bisschen um runterzukommen, ist es für mich zum Beispiel eine Sauna, also wirklich eine heiße Sauna, was bei mir gut funktioniert. Der andere steht nicht auf Hitze, für den ist vielleicht eine Infrarotsauna dann besser. So, aber jetzt genug davon.
Martin, du hast jetzt so viele praxisrelevante, ganzheitliche Empfehlungen gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen mit allem in Resonanz gehen und sofort alles auf einmal ändern wollen. Was sagst du dazu?
Da würde ich aufpassen, weil die Erfahrung und das auch aus dem Personal Training, also da habe ich eine Step-by-Step-Strategie. Weil viele wollen dann gleich wissen, okay, was soll ich zum Frühstück essen, was soll ich mittags essen, was soll ich am Abend essen, was soll ich sonst noch alles machen. Und da ist bei mir eben dieses Step-by-Step, das sagt, okay, wir beginnen mit dem Frühstück, das ist einmal das Wichtigste und schauen uns das einmal für 2 bis 3 Wochen an. Wenn das funktioniert, dann gehen wir den nächsten Step und so würde ich es auch jedem empfehlen, das heißt wirklich Schritt für Schritt und so eine Art Minimalistenstrategie, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel um Supplements, wenn wir davon sprechen, dann wäre für mich, das ist auch wieder natürlich, nachdem Biogeno One etwas wie ein bisschen wie mein Baby ist sozusagen, kommt es vor, aber also das wäre für mich so eine Basis, weil auch da die wenigsten wollen 30 verschiedene oder noch mehr Supplements pro Tag zuführen. Das ist vielen zu kompliziert und das verstehe ich. Deswegen haben wir auch Biogeno One sozusagen erfunden. Das heißt, das ist, glaube ich, für viele eine super Grundlage, kombiniert mit Omega-3-Fettsäuren, die ich ja extrem wichtig finde. Und wenn es dann noch um Performance oder ja, so egal ob mental oder körperlich geht, dann bin ich ein großer Freund von Kreatin. Kommt vor allem bei Veganern viel zu kurz, weil das, die essen ja kein Fleisch grundsätzlich. L-Carnitin ebenso bei Veganern oft ein Thema. Ist eigentlich immer bekannt, weil es ja angeblich das Abnehmen unterstützen soll. Das ist ja eher fragwürdig. Also gibt es unter gewissen Umständen ja, aber es geht da auch um die mentale Leistungsfähigkeit und dann bin ich auch ein Freund von Lecithinquellen, ob das jetzt Alpha-GPC oder CPD-Cholin ist, um einfach die Neurotransmitter und den Fokus zu unterstützen. Aber auch da, glaube ich, ist wichtig, 90% der Performance, das kommt aus dem Bereich Ernährung und den Basics und die Supplements, die sind dann sozusagen der Icing on the Cake, wenn man die Grundlagen richtig meistert.
Sehr spannend, Martin. Danke auch für deine Supplement-Strategien. Wie wichtig ist denn für dich die mentale Stärke im gesamten Biohacking-Prozess per se?
Die mentale Stärke ist sehr wichtig, wobei, das sage ich jetzt auch ganz offen, da spiele ich jetzt nicht in der Champions League. Da gibt es sicher kompetentere sozusagen Gäste, aber die kommen sicher in Zukunft. Ich bin da eher bemüht, Aber natürlich, wenn du dein Mindset sozusagen nicht im Griff hast, dann helfen dir die besten Nahrungsergänzungen, Workouts oder Biohacks nichts. Drei Hauptpfeiler, die für mich persönlich jetzt wichtig sind. Das eine ist ein bisschen dieses Thema Selbstverantwortung oder Ownership. Und das ja, ist vielleicht auch etwas zu direkt gesagt, aber niemand kommt, um dich zu retten. Du bist für deine Gesundheit grundsätzlich und dein Leben selbstverantwortlich. Und wer immer nur noch Ausreden oder äußeren Umständen, die für das und das dann verantwortlich sind, sucht, der bleibt immer in seiner Opferrolle. Also das ist erster wichtiger Punkt. Das zweite ist so ein bisschen dieser Grow-Mindset statt diesem Opferdenken eben. Das heißt, Rückschläge, und da habe ich auch genug in meinem Leben gehabt, vor allem im sportlichen Bereich, die gehören dazu. Aber wer glaubt, dass er sich verbessern kann, der sucht noch Lösungen. Und wer glaubt, dass es halt so ist, der bleibt halt stehen. Also das ist auch so etwas, wobei das auch nicht heißt, dass ich immer das Glas halb voll sehe im Leben. Also auch ich jammere manchmal. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und das Dritte, was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Systeme statt Willenskraft. Das heißt, Disziplin ist etwas, das funktioniert zu einem gewissen Teil. Aber ich glaube, wer langfristig erfolgreich sein will, der braucht wirklich klare Routinen und Strukturen. Also, weil ich oft frage, ja, du bist so diszipliniert, du gehst jeden Tag trainieren oder wie auch immer. Ja, aber bei mir ist es einfach, ich denke nicht drüber nach, das hat für mich nichts mit Disziplin zu tun und ich mache es ja auch gerne. Also ich glaube, mit der Zeit, wenn man merkt, was man für Ergebnisse erzielt, wenn man, oder auch wenn man diese 10.000 Schritte pro Tag geht, wenn man das regelmäßig macht, dann merkt man einfach, dass man sich viel wohler fühlt in seinem Körper und dann fällt es auch leicht, dann ist es kein Muss. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist da aber sicher auch, dass man immer noch Techniken sucht, die zu einer Person auch passen. Und ein Punkt vielleicht noch eins, was ich gerne mitgebe, ist, was für mich gut funktioniert, das ist jetzt wieder eher so ein konkreter Praxistipp, die Anzahl der notwendigen Entscheidungen zu reduzieren, die man unter Tags zu fällen hat. Also ich habe das schon im Banking so gemacht, ich habe dann irgendwann aufgehört, welche Krawatte passt zu welchem Hemd und zu welchem Anzug, sondern es waren dann einfach weiße Hemden und rote Krawatten und die haben eigentlich dann zu jedem Anzug mehr oder weniger gepasst. Und das kann man über den Tag sozusagen bei vielen Dingen machen und das hilft schon, weil das kostet, jede Entscheidung, die man zu treffen hat, kostet Energie. Ja, und die Energie habe ich dann lieber für andere Sachen aufgewendet.
Also der Fokus aufs Wesentliche.
Genau.
Danke für deine echten Worte, Martin. Zum Thema Biohacking gehörten auch Gadgets und moderne Technologien. Welche Tools nutzt denn du persönlich, um deine Gesundheit und Leistung auch zu tracken? Und gibt es für dich bestimmte Geräte oder Apps, die du als besonders hilfreich und spannend empfindest?
Also darüber könnte man wahrscheinlich schon eine Stunde alleine reden. Ich versuche es etwas kürzer zu fassen. Für diejenigen, die noch nicht eingeschlafen sind, herzliche Gratulation. Top-Tools, also grundsätzlich einmal Technologie, finde ich, ist eine super Sache. Aber nur, wenn sie dazu dient, dass wir sozusagen besser performen können und nicht umgekehrt. Das heißt, ich nutze es, um Daten zu sammeln und dann sozusagen meinen Lifestyle und so weiter zu optimieren. Zu den Top-Tools, ich habe zum Beispiel schon die erste Version vom Oura-Ring gehabt, für Schlaftracking, HRV, Regeneration und so weiter. Finde ich eine gute Sache. Mit dem Abo-Modell jetzt bin ich nicht so ganz befreundet, aber es ist eine andere Geschichte bei den neuen Modellen. Finde ich es eine gute Sache, um seinen Schlaf eben besser zu verstehen. Vorsichtig bin ich, und das gilt aber für alle diese Tracker, wenn es um die Kalorienangaben geht. Das ist ja meistens 20-30% von dem entfernt, was der Realität entspricht. Und das ist einfach viel zu viel, um damit irgendwas anfangen zu können. Aber Schlaftracking funktioniert gut. Dann gibt es noch das sogenannte CGM, also Continuous Glucose Monitoring. Habe ich vor 6 Jahren einmal das erste Mal probiert. Ist jetzt auch sehr populär als Blutzuckermessgerät, eben zur Optimierung von Ernährung und Insulinsensitivität. Aber auch da, es wird schon wieder übertrieben aus meiner Sicht. Es ist grundsätzlich richtig. Also es gibt Menschen, die auf gewisse Gemüsesorten plötzlich extrem sensibel reagieren und was eine hohe Insulinausschüttung zur Folge hat. Aber für einen Großteil gelten grundsätzlich die Richtlinien, die schon seit Jahrzehnten kommuniziert werden. Das heißt, Fette und Protein führen zu wenig Insulinausschüttung, kurzkettige Kohlenhydrate zu viel. So. Also mit dem, wenn man mit dem eigentlich reagiert, braucht man jetzt nicht unbedingt dieses CGM-Messgerät. Und eine hohe Insulinausschüttung ist ja in vielen Fällen auch positiv. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Nährstoffe sozusagen in den Körper zu transportieren, brauche ich das. Also nach dem Sport, deswegen hat man da meistens Protein mit kurzkettigen Kohlenhydraten, um das Ganze sozusagen in den Körper reinzubekommen. Also man muss dann immer schauen, was ist der Grund. Und das Whoop-Band finde ich, also mit dem experimentiere ich gerade selber, finde ich für mich praktischer, weil mit dem Ring beim Krafttraining ist ein bisschen schwierig. Da ist sozusagen das Whoop-Band ganz gut. Ich finde auch die Technologie, also was die Software betrifft, ganz sinnvoll. Ansonsten zum Tracking nutze ich noch gerne Blutanalysen, ganz klassisch, Vollblutanalysen. Das heißt Mineralstoffe, dann Omega-3-Index, Vitamin D. Das heißt Daten, alles wichtig, aber am Ende zählt die Umsetzung und was viele, glaube ich, sehen, sozusagen den Baum, also den Wald vor lauter Bäumen immer, weil sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen. Also wenn jemand in der Früh einen Aura-Ring braucht, um zu sehen, ob es ihm gut geht oder ob er gut geschlafen hat, dann hat er irgendwie dann das Körpergefühl verloren. Also das sollte dann eher, wo es aber ganz gut ist, und das ist beim Aura-Ring und auch beim Whoop-Band, man sieht dann oft schon etwas früher an der HRV-Messung, ob sich vielleicht eine Verkühlung oder irgendwas ankündigt. Und dann hat man vielleicht noch die Möglichkeiten, mit Supplements ein bisschen was abzufangen zumindest.
Mhm. Und wieder in die Regeneration zu kommen.
Genau.
Martin, bevor wir unser Gespräch heute abschließen, möchte ich dir noch 5, vielleicht auch 6 persönliche Fragen stellen, um mehr über deine Erfahrungen zu erfahren, die dich geprägt haben und auch deine Learnings am Weg zu sozusagen Martin in a nutshell. Ich freue mich auf deine ehrlichen Einblicke und starte mit einer der ersten Abschlussfragen. Du steckst inmitten einer sehr beeindruckenden Karriere aus meiner Sicht und hast eine sehr klare Philosophie zu Gesundheit und Performance. Was ist denn dein größtes Aha-Erlebnis, das du im Laufe deiner Biohacking-Reise gemacht hast und das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben möchtest?
Also mein größtes Aha-Erlebnis war sicher, dass die Basics jedes Hightech-Tool schlagen. Ich habe früher, war immer auf der Suche nach dem nächsten Super-Supplement für sagen mehr Muskulatur, für besseren Schlaf, wie auch immer. Aber in Wahrheit sind die wichtigsten Faktoren seit Jahrzehnten bekannt. Das sind immer dieselben. Schlaf, dann grundsätzlich ordentliches Krafttraining, ein gutes Blutzucker- und Insulinsensibilität. Und das funktioniert in Wahrheit immer. Aber das ist sicher eines der größten Aha-Erlebnisse, was ich gehabt habe.
Sehr entspannter Zugang. Wie sieht denn dein idealer Tag aus, wenn du alles nach deinen Prinzipien umsetzt? Welche Routinen, welche Gewohnheiten pflegst du und möchtest du dahingehend auch nicht mehr missen?
Das ist ein bisschen schwierig, weil bei mir jeder Tag etwas anders ausschaut und es ist immer dann die Frage, optimale Tag, also der Tag besteht ja eben nicht nur aus Biohacking, der Tag besteht meistens aus Arbeit, auch aus Familie, was ja auch extrem wichtig ist, weil diese soziale Komponente ist ja grundsätzlich auch für das Thema Langlebigkeit extrem wichtig, das weiß man ja auch. Für mich im Optimalfall habe ich zumindest einmal am Tag irgendeine körperliche Ertüchtigung. Ob das jetzt ein Krafttraining ist oder eine Stunde sozusagen Bewegung zumindest. Das besteht aus zumindest 8 Stunden Schlaf. Ich hoffe aber auch nicht immer. Also ich muss dann auch Kompromisse eingehen, aber ich merke es dann auch. Dann in der Früh sozusagen, wenn ich aufstehe, beginnt es eigentlich mit einem Frühstück aus Protein und Fetten, um einfach die Neurotransmitter Dopamin, Acetylcholin sozusagen zu unterstützen und den Blutzucker eben stabil zu halten. Im Optimalfall eben mit der Familie das Frühstück, geht es ja aber auch nicht immer aus, sondern manchmal stehe ich schon früher auf, um einfach schon ein bisschen früher zu arbeiten, weil das in der Früh bin ich eigentlich sehr produktiv, muss ich ganz offen sagen. Ich nutze gern Rotlicht, also auch eine eigene Folge wahrscheinlich. Rotlicht ist für mich so ein bisschen auch der Game Changer im Bereich Biohacking. Das würde ich auch noch über der Kältetherapie ansetzen. Ich habe Gott sei Dank auch zu Hause ein kleines Gerät und das nutze ich dann zum Beispiel auch in der Früh zum Aufstehen. Dann gibt es noch, was wichtig wäre. Ja, bei mir gibt es in der Früh eigentlich immer einen Kaffee, aber Gott sei Dank nicht, weil ich ihn brauche, sondern weil er mir einfach schmeckt. Und darum auch noch mit einem Märchen aufzuräumen. dass man 90 Minuten warten sollte, nach dem Aufstehen, bevor man Koffein zuführt, ist jetzt zum Beispiel wieder in einer Studie widerlegt worden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, für mich ist das, also das sind für mich Dinge, das sind die fünfte Stelle hinterm Komma, ist jetzt nicht relevant. Ja, also und für den Alltag wirklich kein Thema. Ansonsten mittags nutze ich gerne, wenn ich zum Beispiel jetzt in Wien bei uns im Biogener Plaza bin, wirklich die Kryokomma in Verbindung mit Rotlicht und habe dann sozusagen im Rotlicht noch ein kleines Powernap, dann habe ich das eigentlich auch noch. Also diese 30 Minuten, die ich da zwar nicht schaffe, aber das wäre so meine Wunschvorstellung. 30 Minuten Powernap zum Mittag wäre natürlich ein Traum. Eiweißreiche Mahlzeit zum Mittag und abends bin ich grundsätzlich ein Freund von zumindest 10 Minuten, Viertelstunde, dass ich noch, bevor ich sozusagen ins Bett gehe oder im Bett was lese, um einfach runterzukommen. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich zwei Stunden davor kein Social Media nutze und keinen Fernseher, aber das ist in der Praxis nicht der Fall. Ist aber, wie gesagt, bei mir auch kein Thema, weil ich schlafe trotzdem gut. Ja. Das wären dann Dinge, wenn jemand nicht runterkommt, dann kann man das machen. Ansonsten bin ich wirklich ein Freund von Magnesiumformen am Abend, um den Schlaf trotzdem noch ein bisschen zu unterstützen, vor allem den Tiefschlaf. Und ja, morgens Supplement-Routine ist bei mir immer 2 Biogena One. Bisschen Theanin, Kreatin, dann auch, darf ich auch dazu sagen, Produkte aus der Ästhetik-Line. Also ich habe da das Pro-Kollagen und das Kollagen, das mische ich einfach dazu, weil es einfach sehr praktisch ist. Ob es mir jetzt schon geholfen hat, soll jeder für sich entscheiden. Aber ich finde es wirklich sehr praktisch und meine Frau liebt das auch in der Kombination. Und Omega-3 nehme ich eher abends, wobei das ist auch sozusagen eine sehr Hauptsache, man nimmt es, ja, ob jetzt morgen oder abends. Glycin abends bin ich noch ein Fan. Ja, das vielleicht zu den Supplements.
Jetzt bin ich noch neugierig in Sachen Dosierung, Martin, auch wenn es natürlich nicht für jeden gilt, aber was funktioniert bei dir?
Bin ich da auch sehr experimentierfreudig und nehme noch viele andere Supplements. Und das ist jetzt nichts, was wahrscheinlich für 90% der Bevölkerung relevant ist, oder 95% oder noch mehr. Dosierung ist sehr individuell, aber ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt Omega-3 sich ansieht, dann ist es bei mir so, dass ich von unseren Omega-3, zum Beispiel vom Sports-Algenöl, was wir haben, brauche ich circa 3 bis 4 Esslöffel, um auf diese Omega-3-Index von 8 bis 10 zumindest zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch was Individuelles. Das ist wirklich abhängig natürlich auch vom Körpergewicht, Körperfettanteil und vieles mehr. Aber da brauche ich relativ viel. Magnesium ist bei mir auch so etwas, wahrscheinlich, weil ich vielleicht ein bisschen manchmal zu viel Stress auch habe. Aber da bin ich auch in Dosierungsmengen, wenn man jetzt dann vom elementaren Magnesium an sich ausgeht, dann gehe ich teilweise bis auf 2 Gramm hoch. Das heißt, da reicht mir das Biogena One allein nicht aus. Und da ist natürlich dann umso wichtiger, dass man Magnesiumformen miteinander kombiniert, weil sonst hat man irgendwann ein Verdauungsthema. Also, um auf diese Dosierungen zu kommen. Und das ist natürlich auch sehr individuell. Ja, und da bin ich dann immer ein Freund davon, wenn man mal die Basics sozusagen abgebildet hat, und noch immer Interesse hat, dann geht man mit Bluttests in die Details. Und dann, ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen gegen das eigene Geschäft, aber zu viel ist ja auch nicht immer besser. Und wenn ich merke, dass ich mit weniger eigentlich auf ein gutes Blutlevel komme und mich wohlfühle, dann brauche ich auch nicht mehr nehmen und spare damit auch Geld. Also macht ja Sinn.
Absolut. Martin, du hast sozusagen auch schon deine Familie ein bisschen mit in den Podcast integriert. Du bist Vater einer entzückenden Tochter. Was versuchst du ihr denn in Bezug aufs Gesundheitsbewusstsein aktiv mitzugeben und wie förderst du ihr richtiges Mindset von klein auf?
Da habe ich auch einige Learnings natürlich in der Vergangenheit gemacht, weil zu Beginn habe ich gedacht, das muss alles optimal sein, ja. Frühstück optimal, Mittagessen optimal, Abendessen optimal, aber wenn wir ehrlich sind, so funktioniert es im Alltag nicht. Ja, und
das spielt sich sicherlich auch mit der Verpflegung in der Schule, oder?
Ja, von dem will ich ja gar nicht reden. Da wäre ja etwas, wenn ich das so sagen darf, manchmal auch etwas krantig. Sie ist jetzt in einer sozusagen Schule, in der ersten Klasse und was positiv ist, es wird frisch gekocht zum Mittag. Ja. Also die haben das Glück, dass da auch eine HPLA ist und da wird frisch gekocht. Aber ich verstehe nicht, wo das in Stein gemeißelt ist, dass ein Mittagessen immer aus einer Suppe, das ist okay, einer Hauptspeise und einer Nachspeise bestehen muss. Und die Nachspeise ist zu 90% irgendein Kuchen. Wahrscheinlich, weil natürlich die gerade das Kochen lernen, das auch ausprobieren. Ich verstehe es ja wohl, aber es ist nicht optimal. Und wenn man immer von gesunder Ernährung predigt und weniger Zucker, und dann ist eigentlich die Hauptmahlzeit oder besteht dann immer aus einer Nachspeise, dann ist es sicher nicht optimal. Und deswegen versuche ich halt zumindest beim Frühstück und beim Abendessen da einen gewissen Input natürlich zu geben. Aber auch da, und das habe ich jetzt eher von meiner Frau gelernt, weil da bin ich ja schon sehr, sehr ja, fokussiert, nennen wir es einmal so, aber die Gesundheit soll ja kein Zwang sein, grundsätzlich, und auch die gesunde Ernährung, es soll ein bisschen Normalität sein. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach positiv vorlebt. Und das, glaube ich, hat unsere Tochter schon gelernt. Also ihr ist bewusst, dass Schokolade oder irgendwelche Sachen jetzt nicht wirklich die Gesundheit fördern. Und meistens reicht ihr dann auch ein kleines Stück und sie hört auf. Also, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es soll ja nicht daraus aus Verboten bestehen, aber es soll ja nicht so sein, dass sie immer Junkfood als Belohnung sieht. Ja, sondern das, was ich ja schon versuche mitzugeben, dass Ernährung schon ein gewisser Treibstoff ist, ja. Aber dass auch Genuss dazugehört. Also diese Mischung, glaube ich, wichtig. Und bei Sport und Bewegung, jetzt komme ich selber aus dem Leistungssport, aber für mich, also ich habe nie die Ambition, dass jetzt meine Tochter unbedingt Leistungssportlerin werden muss. Aber wichtig ist, dass sie sich viel bewegt, dass sie vieles ausprobiert, vor allem in jungen Jahren. Das weiß man aufgrund von Studien, dass das eigentlich das Wichtigste ist, dass man verschiedene Sportarten ausprobiert und dass sie auch das Bewusstsein kriegt, dass eben echte Nahrung, Gemüse, Protein, gesunde Fette die Basis sind. Und das, glaube ich, funktioniert bisher ganz gut. Und da bleiben wir eigentlich dran. Ja.
Ja, cool. Gratuliere dir und euch. Stichwort Zukunft. Welche Trends in Sachen Biohacking und Longevity erscheinen dir als sehr vielversprechend?
Also ein Thema, was sicher noch mehr kommen wird, ist das Thema Peptide. Kennt man jetzt ja schon vom Abnehmen, wo es ja ein, zwei Bekannte gibt, die ja sehr erfolgreich wirken für einen Großteil der Bevölkerung. Ich bin vor 20 Jahren eben schon über meinen Mentor mit dem Thema sozusagen das erste Mal in Berührung gekommen. Bioregulatoren, das ist ähnlich wie die Peptide, ist aber in Wahrheit als Nahrungsergänzung teilweise zugelassen in andere Länder. Auch ein spannendes Thema, mit dem ich mich beschäftige, wo ich aber noch nicht sozusagen hundertprozentig sicher bin, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Und grundsätzlich das Thema Longevity, Nahrungsergänzungen. Und da denke ich jetzt nicht nur an Spermidin, da denke ich an Fisetin, da denke ich an Ergotin, Urolin, also verschiedenste Wirkstoffe, die da, glaube ich, sehr spannend sind, die man jetzt auch genauer anschaut und dann immer versucht, mit so Vorher-Nachher-Tests sozusagen zu evaluieren, ob die Studien wirklich Hand und Fuß haben und auch im Alltag sozusagen Sinn machen. Stammzellentherapie auch eines, was, glaube ich, sehr spannend ist, was ich aber noch als relativ teuer empfinde. Also da vielleicht kurzes Beispiel, ich habe auch schon überlegt, also meine Ellenbogen und meine Schultern sind durchs Kugelstoßen ja durchaus auch gezeichnet und da versuche ich natürlich das auch zu optimieren, aber derzeit ist es noch relativ teuer, sagen wir es nochmal so. Dann Mikrobiom wird sicher noch viel mehr kommen. Also Immunsystem wissen wir, dass es für die Psyche extrem wichtig ist. Also ich glaube, da kommt noch viel mehr. Und dann das Thema Mitochondrienoptimierung ist ja derzeit schon im Trend. NAD+, Coenzym Q10, wo du ja auch ein großer Fan davon bist, ich auch. Red Light, also rotes Licht für die Mitochondrienaktivierung. Also noch ein paar andere Wirkstoffe, die ich gerade mir anschaue und teste. Also das, glaube ich, ist auch extrem wichtig, weil Energiemangel in unserer Bevölkerung wirklich ein massives Thema ist mit dem Schlaf. Und wir werden aber aufgrund der demografischen Entwicklung vor allem fitte 50-, 60- und 70-Jährige in Zukunft brauchen. Und ich glaube, das wird einfach da ein großes Thema sein in Zukunft.
Eindeutig, Martin. Zum Abschluss, was bedeutet für dich persönlich Wohlbefinden und was möchtest du unserem Talk jedenfalls noch hinzufügen?
Also Wohlbefinden, das heißt für mich jetzt in einem Zustand zu sein, in dem Körper und Geist optimal funktionieren. Das heißt, ich habe volle Energie, ich habe keine chronischen Beschwerden oder Schmerzen und ich bin auch mental hundertprozentig klar und fühle mich einfach gut. Und ich glaube aber, dass das jetzt kein Zustand ist, der durch Zufall entsteht, sondern durch bewusste, also vielleicht, wenn jemand viel Glück hat, aber meistens sind es schon bewusste Entscheidungen. Und das haben wir wieder bei dem Thema Ernährung, Schlaf, Stress, Management, dann Mindset, also wie gehe ich an die Dinge ran? Ja, sehe ich immer nur das Glas halb leer oder halb voll? Und es geht da nicht um Perfektion, wobei ich bei vielen Dingen wirklich dazu neige, perfekt zu sein, sondern es geht um Konstanz und um diese täglichen kleinen Schritte. Und das macht, glaube ich, den größten Unterschied. Und so ein bisschen nach dem Motto, start small, but start today. So, irgendwo muss man ja einmal anfangen.
Herzlichen Dank, lieber Martin, für deine sehr klaren Inputs und deinen wertvollen Tipps. Du hast uns heute gut gezeigt, wie wir durch wissenschaftlich fundierte Ansätze und gesunde Routinen nicht nur unsere Leistung steigern, sondern auch langfristig aus dem Vollen schöpfen können. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet viele wertvolle Impulse mitnehmen, um eure eigene Lebensqualität und Gesundheit zu optimieren. Denkt daran, Biohacking beginnt mit den richtigen Grundlagen im Alltag. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, motiviert und neugierig.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.